Herz schlägt, aber nicht mehr lange, zumindest nicht für alle in diesem Podcast. Nee, Moment, nicht, also nicht für uns, sondern ich meine für die Leute, die wir behandeln oft. Okay, es war ein bisschen ein komplizierter Einstieg, ich komme nochmal rein.
Ich fand den Einstieg super.
Ich fand, das war einer der besten. Ich fand
den gut. Hey Leute, herzlich willkommen zu Verbrechen ohne richtigen Namen. Oder auch, wie die Coolen auf der Schule sagen, vorn. Folge 38, heute mit der fantastischen Alice Westerholt. Hallo.
Hallo.
Mit dem überragenden Georg Zahl.
Hallo.
Und Jochen Dominikus.
Hallo, Eddie.
Hi.
Unser Goldstück.
Na? Was?
Jochen ist unser Goldstück.
Ja.
Ich mache nur Spaß, der fantastische, der oft kopierte, selten erreichte Jochen Dominikus ist natürlich auch am Start, dem wir hier alles zu verdanken haben, denn die ganze Technik läuft über seinen Tisch. Also bitte beschwert euch, wenn irgendwas nicht funktioniert bei Jochen Dominikus. Wir haben heute eine kürzere Folge, weil wir müssen heute zwei Folgen aufnehmen, weil, ich sag jetzt keinen Namen, aber jemand meint, er müsste in Urlaub fahren. Ich sag nicht, wer es ist, aber der Name reimt sich auf Rochen.
Danke, danke.
Ja.
Und deshalb nehmen wir heute zwei Folgen auf und deshalb müssen beide Folgen aus...
Du brauchst hier gar nicht so rumzukamellen, du fährst danach in Urlaub.
Ich fahr danach in Urlaub, aber ich nehme mein Mikrofon mit.
Danke, Georg.
Sag mal, hast du da einen 20-seitigen Würfel an der Decke hängen?
Das ist eine Lampe.
Sieht fast so aus.
Das ist ein, das ist ein Zauberwürfel, einfarbig.
Eine Ikea-Papplampe ist das.
Da. Jetzt muss ich gucken, ob es W20-Deckenlampen gibt, wo ich das bei dir sehe.
Alice, wir sind gleich bei dir. Die Jungs wollen erst noch über Jungs-Dinge sprechen. Deckenlampen.
W20?
Lampen sind keine...
Was kenne ich?
Ob du W20 kennst?
Ja, das ist ein Putzmittel von Lidl. W20 Klo.
Nein, 20-seitige Würfel. Wenn man richtig rumnerdet, braucht man 20-seitige Würfel. Wenn wir demnächst mal mehr über Dungeons and Dragons und Dungeons and Dragons Morde reden, dann wird das sicherlich noch zu tragen kommen.
Was?
Dungeons and Dragons W20 Farbwechsellampe. 29,5, das ist nicht teuer.
Moment, Dungeons and Dragons Morde, reden wir von Drachen?
Heute nicht.
Nee, ach, kommen wir noch zu, das haben wir doch schon kurz angerissen, die Satanic Panic in den USA.
Satanic Panic, oh, das klingt aber gut.
Heute nicht.
Aber was machen wir denn heute? Wo befinden wir uns denn heute? Wir müssen ja ein bisschen aufs Gaspedal drücken heute. Wir Alice, erzähl doch mal, hol uns doch mal ab, was erwartet uns heute?
Gerne. Also während ihr noch über 20-seitige Lampen und Kloreiniger nachdenkt, habe ich schon überlegt, wie steige ich ein. Unsere heutige Hauptfigur befindet sich in bester Gesellschaft mit unserer allerersten Folge, würde ich sagen.
Die da war, Eddie, die allererste Folge. So war das bei uns in der Schule immer. Oh. Die da war, Jochen, und ich wusste nie was.
Und das ich weiß es auch nicht. Peter Sutcliffe erinnert
ihr euch? Ja, Sutcliffe, ja
natürlich, der Suddy. Ne?
Und wir haben so nachgedacht, Georg und ich, und sind drauf gekommen, dass wir gerne mal wieder einen richtigen Großkaliber,
Superstar quasi, ne?
Großkaliber halten, ganz genau. Und ich steige direkt ein, okay?
Ja, yes, please.
Gut. Die Herausforderung des heutigen Tages ist, eine unendliche Masse an Informationen über diesen sehr, sehr berühmten Fall so aufzubereiten, dass sie knapp und präzise ist und es alle Fakten stimmen. Denn wie immer bei den ganz, ganz großen Fällen gibt es auch ganz, ganz große Gerüchte. Und nicht alles wird hier wie immer aufgedeckt werden können, aber wie versprochen nach dem letzten Mal, als es keine Auflösung gab. Eine Auflösung wird es geben, allerdings eine, die vielleicht einhergehen könnte mit einer kleinen Triggerwarnung. Es wird ordentlich getötet. Also wer sensibel ist, ein bisschen drauf achten, vielleicht das ein oder andere Mal tiefer ein- und auszuatmen. Wir gucken uns an Ivan Robert Marco Milat, geboren am 27. Dezember 1944 in Guildford, das ist in New South Wales in Australien. Wenn ihr auf die Karte von Australien guckt, ist das so rechts von Australien. Andere würden auch sagen östlich, wenn man dieses nie ohne Seife waschen rechtsrum aufsagen kann, so wie ich. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich mir das merken kann. Er ist, und da geht's schon stark los, das fünfte Kind von insgesamt 14 Kindern.
Das ist ordentlich.
Die Familie lebt sehr ländlich. Das bietet sich in Australien an, in dieser Ecke. Allerdings auch sehr isoliert und sehr eng verbunden. Klassisch für diese Familie ist, dass sie sehr misstrauisch anderen gegenüber ist. Außerhalb der Familie findet nicht besonders viel Kontakt statt. Die leben so ein bisschen, sagen Menschen, die beobachtet haben, Hillbilly-Style, so als Clan. So wie werden sie in der Gegend beschrieben und beobachtet. Sie sind sehr loyal untereinander und halten ihre Privatsphäre sehr.
Blut ist dicker als Wasser, ne?
Jawohl, und zwar so richtig. Die haben auch ein Lieblingshobby in der gesamten Familie und das Lieblingshobby sind Waffen. Sehr früh spielen Ivan und seine Brüder mit Waffen rum, bauen sogar eigene Gewehre und Revolver, ziehen bewaffnet in die Wälder und von den Wäldern gibt's eine ganze Menge in der Gegend. Die jagen Hasen, jagen Vögel, also Messer und Schusswaffen sind ihre Spielzeuge. Und sie werden auch von den Eltern ermutigt, Schießspiele im Hinterhof zu machen. Und das schon zu sehr, mit sehr, in sehr kleinen.
Ja, wenn man 14 Alter. Kinder hat, will man vielleicht auch das Ganze ein bisschen ausdünnen, ne? Da ist es ganz gut, wenn man so
Waffenhobbys
hat. Wie sind die Waffenregelungen eigentlich in Australien im Vergleich zu den USA? Sind die sind nicht ähnlich, milde, oder?
Die haben ein neues Waffengesetz, glaube ich.
Ja, die haben die sehr stark verschärft nach diesem Port Arthur Massaker, glaube ich, ne? Oder es war doch Australien.
Gilt doch Vertrag immer so als Vorbild dafür, dass es machbar ist, eine Waffenreform durchzudrücken oder irgendwie so. Aber ich weiß auch nicht
mehr. Also zu der Zeit durfte sich jeder eine Waffe kaufen, nehme ich dann an, oder was?
So sieht das hier aus. Mhm. Der Vater der Familie, Stepjan, gebürtig ist sein Name Stepjan, Stefan, australisch eingeenglischt, ist kroatischer Immigrant. Hat in
das wäre meine Frage gewesen. Bei Ivan Milat, das klingt jetzt nicht so komplett australisch. Nee, ne?
Genau. Der Vater Stefan hat in seiner Heimat auf einer kleinen kroatischen Insel seine Frau kennengelernt, die zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt ist. Der Vater ist sehr, sehr streng, schlägt die Kinder bei der kleinsten Regelverletzung. Die Kinder fürchten ihn auch sehr und versuchen, so oft es eben geht, ihm aus dem Weg zu gehen. Die Mutter, wie gesagt, lernt den Vater kennen, als sie 16 Jahre alt ist, verliebt sich in Kroatien in ihn, geht mit ihm gemeinsam nach Australien heiraten. Margaret Elizabeth Piddleston, Australierin. Die ist nicht wirklich weicher als der Vater vom Typ. Die schlägt die Kinder auch, wird aber auch selbst vom Vater der Familie geschlagen, laut Familienberichten mindestens einmal die Woche und nicht zu knapp. Also da fliegen die Fäuste und da ist schon ein bisschen mehr los als in anderen Familien. Ein Bruder, Boris, von dem werden wir später öfter noch hören, der berichtet auch, sein Vater sei ein schwerer Trinker gewesen. Und auch seine Mutter habe aggressive Durchbrüche. So habe sie den Jungen einmal mit einem Messer in den Arm gestochen in Wut und ein anderes Mal schlägt sie ihn so hart mit einem Stock, mit dem Tomaten hochgebunden werden. Die haben
nämlich gut, parallel passiert, würde ich mal sagen jetzt.
Den Bruder oder Ivan?
Den Bruder. Also der Boris berichtet, dass das der Einzige, der redet, der durfte dann hinterher auch nie wieder in der Familie mitmachen, weil er geredet hat.
Ich habe ja so einen Stock für die Tomaten gerade reingesetzt in mein Hochbeet. Das war aus Metall.
Hast du so eine Schnecken?
Ja, so eine Metallschnecke. War es sowas?
Ich glaube, in den 50er Jahren waren das eher richtig dicke Knüppel. Also an denen so Sachen hochrankten, da gab es das sicherlich noch nicht. Sie schlägt ihn jedenfalls so hart mit diesem Stock, dass sein Arm bricht.
Und um Gottes Willen.
Da ist schon ordentlich Zunder dahinter. Die Kinder müssen helfen bei der Arbeit auf dem jeweiligen Grundstück, sage ich jetzt mal. Die wechseln häufiger mal die sehr ärmlichen Hütten, in denen sie wohnen. Wir haben Tomatenfelder, so eine Art Privatmarkt, denn das Einkommen des Vaters reicht nicht aus, um die Familie zu ernähren. Also die Kinder müssen früh mithelfen und können so eigentlich auch recht selten dem Vater aus dem Weg gehen. Wohnen in schmutzigen Hütten, häufig in verfallenen Häusern, in den ländlichen Gegenden von New South Wales. Der Vater arbeitet, so es geht, 10-Stunden-Schichten am Hafen, kommt spät heim. Alles in allem kann man nicht von einer funktionierenden Familie sprechen. Den Kindern fehlt es an vielem. Auch materiell fehlt es den Kindern an vielem. Nun kann man sagen, der Vater ist Produkt einer anderen Zeit, einer anderen Kultur. Die Nachbarn beobachten das auch und berichten später einen schlimmen Vorfall. Sie sehen, wie der Vater auf dem Rücken zweier seiner liegenden Söhne steht, also sich auf sie stellt und sie gnadenlos mit einem Stück Holz blutig schlägt. Dieser sehr gut dokumentierte Hang des Vaters zur Gewalt lässt bei Ivan nun eine Art bittere Widerstandshaltung entstehen, schon recht früh als Kind. Seine Brüder sagen über ihn, er habe bereits mit 10 Jahren auffälligst agiert. Er sei von den Brüdern eigentlich der kälteste und auch der skrupelloseste. Sein Bruder Boris berichtet zu Hause von ständigem Geschrei und Streit, ohne die Chance, diesen Streits zu entkommen. Das scheint prägend zu sein für die Kinder und besonders für den Ivan, der allerdings noch mit einem besonderen Ereignis zu kämpfen haben wird. Denn in diesen seinen Kinderjahren stirbt seine Schwester Margaret bei einem Autounfall nahe des Hauses der Milats. Der kleine Ivan hört das, rennt hin und findet als erste seine fürchterlich von dem Unfall entstellte Schwester. Die stirbt nach 2 Wochen Koma im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Die Familie ist schwer getroffen. Am härtesten getroffen ist Ivan, der als Kind alles bezeugt hat. Später wird ein Forensiker sagen, der sich die psychische Konstitution von Ivan Milat genauer anschaut und die Entwicklung. Das ist ein schweres Kindheitstrauma. Christopher Barry Dee, renommierter britischer Kriminologe. In den Jahren danach beschreibt nun sein Bruder den Ivan als jemanden, der einen inneren Drang hat, Schmerzen zuzufügen, also Wesen und Lebendem Schmerzen zuzufügen und die Dinge zu kontrollieren. Er besucht im Verlauf jetzt im Süden Sydneys die Brother High School und ist auch dort sehr auffällig. In seinen Teenagerjahren fängt er an, sich so seine eigene innere Welt aufzubauen, die allerdings keine Welt ist, in der er sehr still ist, wie andere Täter beschrieben werden in ihren Kindheiten, dass sie so in sich gekehrt sind oder Männchen in der Wand, mit denen sich unterhalten, so jetzt nicht. Der geht stark auf seinen eigenen Körper und entwickelt eine große Begeisterung für sich selbst, trainiert diesen Körper, obsessiv, trainiert stundenlang, hebt Gewichte und kleidet sich im Rahmen seiner spärlichen Möglichkeiten, so teuer es eben geht. Also Aussehen ist ihm sehr wichtig, Wirkung ist ihm sehr wichtig und er hat eine hohe Meinung von sich selbst, die er auch nicht hinterm Berg hält. Also er trainiert überdurchschnittlich viel, nahezu besessen von seinem eigenen Erscheinungsbild, will hart werden, wenn er schon nicht, und das ist Familiengesetz, aus diesem engen Clan ausbrechen kann. Er entwickelt auch in dieser Phase Allmachtsfantasien. Zum Beispiel wird er zitiert mit den Worten, dass er immer wieder sagt, I can do anything, I can do anything. Und das wird er beibehalten. Zwischen 12 und 14 Jahren, und wir bleiben nochmal in dieser Entwicklung, weil die viel, viel erklärt, und seine Kindheit eigentlich das Spiegelbild dafür ist, was so passieren kann. Zwischen 12 und 14 Jahren treibt er sich viel mit Jungs rum in den Wäldern, die sich mit Waffen wie zum Beispiel Macheten brüsten und in der Gegend so ihr Unwesen treiben. Einer davon berichtet später Ivan, habe mit einer Machete einen Hund in der Mitte durchgeschlagen. In diesen frühen Teenagerjahren, man weiß jetzt nicht, ob diese Geschichten immer alle so stimmen, ist er aber auf jeden Fall dokumentiert bereits kleinkriminell.
Ich möchte nur sagen, ich hatte damals schon schlechtes Gewissen, als wir zu Silvester Regenwürmer um China-Kracher gewickelt haben. Das war, glaube ich, die höchste Tierquälerei, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und ich fühlte mich danach so schlecht und habe es nie wieder gemacht.
Aber zu Recht?
Ja, zu Recht. Absolut zu Recht. Aber ich glaube, jedes Kind hat irgendwie Erfahrung gemacht mit kleinen Käfern quälen oder. Und dann macht man es auch nicht. Aber ein Hund zerteilen hat schon eine andere Dimension irgendwie.
Ja, und das ist auch eine Sache, wo man überlegen kann, mal wie viel Kraft ist denn nötig für sowas? Und dass der Typ schon sehr kräftig ist, hat er ja durch sein Training wahrscheinlich hergestellt. Nun, mit 15 Jahren verlässt er die Schule nach großen Problemen dort. Er ist auch teilweise dort internatsartig untergebracht wegen großer Probleme. Er geht von der Schule ab und wird Bauarbeiter. Er geht viel alleine zum Schießen. Also raus in den Hof der Familie oder auch in den Wald, oft genug auch mit seinen Brüdern zusammen. Immerhin einer seiner Brüder bemerkt, dass mit ihm etwas ganz gefährlich nicht stimmt. Die Waffenbesessenheit ist ebenso extrem wie sein Benehmen. Er sagt später, dieser Bruder, die Brüder besprechen sich. Der Bruder heißt George. Die besprechen sich und sagen einander, da ist irgendwas gefährlich mit dem. Mit dem ist was nicht in Ordnung. Und sie verabreden sich untereinander schon in dieser Zeit, dafür zu sorgen, dass niemals eine geladene Waffe in seiner Nähe herumliegt. Georg, hattest du den Finger oben, weil du was sagen
willst? Nee.
Georg macht Fingergymnastik und ich habe offenbar geschafft, mich kurz von meinem Skript zu lösen. Gut, Ivan entwickelt nun eine Idee von sich selbst als Rebell, als Outlaw. Er posiert auch so auf Fotos. Also er hat so gute Klamotten an. Er fängt an, sich so einen Bart stehen zu lassen, wie ihn übrigens auch Peter Sutcliffe trug. Und ich habe jetzt extra noch mal in den Bartbeschreibungen nachgelesen. Man nennt diesen Bart einen Horseshoe-Bart, diesen Hufeisenbart, der so über die Oberlippe bis unten zum links und rechts vom Kinn, ohne dass es am Kinn einen Abschluss findet, so hinrasiert wird. Also sieht ein Hammer aus, ist nicht so ein besonders großer Typ, aber inszeniert sich auch gerne als Outlaw, träumt von einer großen kriminellen Karriere. Auch seine Familie befeuert das und sagt irgendwie, ja, unser Mac, so nennen die den zu Hause, das ist schon ein richtig harter Typ. Er sagt, er will gegen die Gesellschaft kämpfen und macht so eigentlich seine Isolation, seine Innere, in der er sich befindet, zur Marke. Also er ist ein schwieriger Zeitgenosse, leicht erregbar, leicht in Wut zu bringen, nicht besonders beliebt draußen, niemand mag so recht mit dem rumhängen. Der rastet schnell aus, wenn er sich provoziert fühlt, wird regelrecht rasend und wild, gewalttätig, unberechenbar. Selbst seine Brüder, und das sind nun wirklich nicht die weichesten unter der Sonne, meiden ihn. Und dabei sind die meisten der 10 Jungs des Hauses selbst auch kriminell, kleinkriminell unterwegs.
Kein Wunder bei der Familie, ne?
Mit 17 wird Ivan wegen Diebstahl in eine Jugendbesserungsanstalt eingewiesen. In diesem Alter soll er auch so ein später von der Familie verstoßener Bruder einem Taxifahrer in einem fehlgeschlagenen Raubversuch eine tödliche Schusswunde zugefügt haben, an der dieser Taxifahrer schließlich stirbt. Beteiligte berichten, Ivan sei geflohen und für den Totschlag habe ein anderer in den Fall verwickelter junger Mann 5 Jahre Haft abgesessen. Belegt es aber, 2 Jahre später mit 19 ist er in einen ersten schweren Einbruch verwickelt. Als junger Mann hat er große Schwierigkeiten, draußen halbwegs funktionierende Kontakte aufzubauen. Soweit können wir uns, glaube ich, schon mal drauf einlassen. Peter Cantarella, das ist ein lokaler Obsthändler, stellt ihn für ein Jahr in seinem Obsthandel ein und erinnert sich. Erstmal, sagt er, fing er an als anständiger, hart arbeitender junger Mann. Schließlich aber möchte Ivan, dass Peter, also sein Chef, für ihn bei einem Autokauf für einen Kredit bürgt. Ivan ist nicht nur begeistert von Waffen und begeistert von Gewalt und begeistert von sich selbst und seinem Äußeren. Er ist auch sehr begeistert von Autos und ein Auto möchte er dringend haben. Also fragt er seinen Chef Peter, ob er für einen Kredit bürgt. Peter tut das. Er geht davon aus, natürlich, dass der Ivan seine Kreditraten zahlt. Das tut Ivan jedoch relativ selbstverständlich nicht und so muss Peter zahlen. Ivan verschwindet erstmal, taucht dann wieder bei Peter auf. Jetzt könnte man meinen, dass er jetzt zu Peter sagt, du, tut mir leid mit dem Kredit und blöd gelaufen und ich hatte keine Kohle und was so Leute sagen, die sich am Geld von anderen leihend vergreifen und das nicht wiedergeben.
Aber er braucht ein neues Auto wahrscheinlich jetzt.
Genau, der geht rein und sagt so ungefähr, pass mal auf, wenn du hier die Raten nicht zahlst, dann bedrohe ich mal dich und deine Frau und belästige euch mal ordentlich. Und das tut er. Also sie stehlen Cantarella Schmuck und Waffen, bewerfen sein Haus mit Steinen, der kommt mit seinen Brüdern und macht Krawall. Und als schließlich eines Tages Ivan bewaffnet den Shop von Cantarella überfallen will, reicht es Cantarella. Der ist selbst nicht so ein dünnes Häschen, sondern der ist ohne ganz schöne Kante, wenn man den im Interview sieht. Wir verlinken natürlich wieder alles, was wir an Dokus finden unter den Interviews. Der vermöbelt ihn und seine Brüder und damit ist das Problem erstmal gelöst. Also die Brüderbande bleibt bestehen, sind Troublemakers, aber keine Meisterdiebe. Die sind erstmal so in Vandalismus, Kleingewaltdelikte verwickelt. Und obschon sehr präsent, wird ihr krimineller Ruf sich nicht über das Land verteilen. Also die sind keine Superganoven. Ivan beginnt jetzt, Autos zu stehlen, begeht weitere Einbrüche, klaut eines Tages zum Beispiel aus einem Safe, aus einer Armeebaracke, wird mehrfach geschnappt und verhaftet und lernt auch in Haft Leute kennen, wie es häufig bei Verhaftungen so ist, die die Sachen noch besser können. Also häufig ist ja der Knast dann auch noch mal eine gute Schule.
Wenn dafür. Sie gut können würden, wären Sie nicht im Knast.
Gut, dann je länger die Haftstrafe, desto weiter bist du gekommen, würde ich jetzt mal sagen, in kriminellen Kategorien, Georg. Der wird sich sicherlich mit den Langzeitlern unterhalten haben. Da gehen wir mal von aus. So wird er 1964 mit 20 Jahren zu 18 Monaten wegen Einbruchs verurteilt. Einen Monat später, bereits nach seiner Entlassung, wird er beim Fahren eines gestohlenen Autos erwischt und zu 2 Jahren harter Arbeit in Haft verurteilt. 1967 mit 23 geht er erneut in Haft für 3 Jahre wegen Diebstahls. Also bis hierher eine sportliche Karriere, könnte man schon sagen. Da ist nicht viel gut gelaufen. Wir schreiben das Jahr 1971, nicht lange nach seiner letzten Verhaftung. Ivan ist jetzt 27 Jahre alt, steigt er in der Liga seiner Verbrechen eine ganz gewaltige Stufe auf. Er vergewaltigt eine Tramperin. 2 Tramperinnen hat er in freundlich zugewandter Manier aufgepickt mit seinem Auto, um sie scheinbar mit nach Melbourne zu nehmen. Jetzt muss man zu diesem Trampen sagen, das ist zu dieser Zeit in Australien gang und gäbe, das zu tun und wird auch nicht als besonders gefährlich erachtet. Da ist es eher auch normal, Leute mal aufzupicken und mit in die nächste Stadt zu nehmen.
Wir haben es mit den Strecken dort, ne?
Genau. Ja, klar. Wir haben es mit Gegend zu tun, ne? Es ist nicht öffentlicher Personennahverkehr, ist deutlich nicht ausgebaut. Gut, kaum im Auto bringt er die beiden schnell unter seine Kontrolle. Sein anfänglich freundlich gewinnendes Verhalten kippt schlagartig, so wie wir es auch schon gehört haben, wie seine Stimmung kippen kann. Und als den jungen Frauen klar wird, in welcher Situation sie sich befinden, beginnt eine der beiden psychologisch sehr geschickt mit ihm zu verhandeln. Obschon er ihnen gedroht hat, sie umzubringen, bietet sie ihm nun an, aus vermeintlich freien Stücken Sex mit ihm zu haben, wenn er sie nur leben lässt. So geschieht's. Kurz nach ihrer Freilassung zeigen die beiden jungen Frauen ihn wegen Vergewaltigung an bei der Polizei. Während er nun auf den Prozess wartet, begeht er einige Raubüberfälle mit seinen Brüdern. Also auch in der Phase der Anklage hört das nicht auf, dass er weitermacht, täuscht dann einen Selbstmord vor und flieht für 1 Jahr nach Neuseeland. Die Anklage wegen Vergewaltigung wird später fallen gelassen, als eines der Opfer seine Aussage ändert. So oder so, eine Grenze ist nun ganz offensichtlich überschritten. Sein Temperament ist nach wie vor labil, er hasst es, selbst die Kontrolle zu verlieren, liebt es aber, wenn andere das tun und dabei von ihm abhängig sind. Er hält Haus und Garten penibel in Ordnung, sein Äußeres ebenso. Wir haben immer wieder und hatten schon mit Tätern zu tun, die genau dieses Phänomen auch beschreibt, ne, die ganz ordentlich außen sind, weil innen so viel los ist. Also sehr, sehr penibel und sehr kontrollierend bei allem, was um sie herum ist. Könnt ihr noch?
Ich frage mich, ist der andere Umkehrschluss dann, wenn man konfus und wirr aussieht, ist es im Inneren eigentlich doch alles in bester Ordnung, oder?
Ja.
Ja, ich wollte es nur noch mal wissen von euch, bestätigen.
Auf jeden Fall.
Das ist das Mantra, glaube ich, was ich jetzt immer sage, Jochen, wenn ich das Pangelzimmer aufmache. Kennt ihr Pangelzimmer?
Nee.
So nee. Einen, so einen Raum, wo man alles reinschmeißt und sagt, das räume ich mal irgendwann auf, wenn es
Wetter. Dafür hast du ein Zimmer?
Das ist halt bei uns Wohnzimmer ganz normal.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Das ist eine ganz normale Wohnung.
Eine Ecke. Auf was für einem Gehöft wohnst
also,
du denn?
Also hier? Jedes Zimmer hat so eine Prangelecke.
Eins von meinen 17 Zimmern.
Die Villa Westerholt oder was?
Ja, natürlich. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Nein, es ist ein Wenigzimmer, aber eins ist ein Prangelzimmer. Naja, das hat er jedenfalls nicht. Also der hat, was er nicht hat, der Ivan, ist ein Prangelzimmer. Da gehen wir mal von aus. Zunächst noch nicht. 1975, mit 30 Jahren, trifft Ivan ein Mädchen namens Karen Duck. Karen Duck ist 16 und im
16. Sagen Sie, sie ist 14 und er heiratet sie? Nein, sie ist 16.
Sie ist okay. Schon 16, Georg.
Ja, gut.
Come on. Dafür ist sie im sechsten Monat schwanger, und zwar von seinem Cousin. Sie willigt dankbar ein, bei Mila zu bleiben, natürlich auch um der eigenen Versorgung und der ihres ungeborenen Kindes willen, später des Geborenen. Von Liebe wird also eher nicht zu sprechen sein. Dennoch heiraten die beiden 1983.
30 und 16. Mhm. Die schwanger ist von seinem Cousin.
Ja.
Ja, das klingt auch wieder nach einer rosigen Zukunft für das Kind.
Ein Kuddelmuddel ist da, sage ich euch, bei den Milats ist was los. So, rasch bemerkt Karen allerdings, dass Ivan unfassbar dominant und kontrollierend auch mit ihr agiert. Oft darf sie das Haus gar nicht verlassen. Und wenn sie es denn darf, verlangt Ivan, dass sie ihm haarklein sagt, wo sie war und was sie getan hat und mit wem sie gesprochen hat und worüber. Und sie muss auch jeden Cent, den sie ausgibt, quittiert nachweisen. Der will für alles Belege. Später wird sie sagen, er kann wie alles andere genauso auch seine Gefühle kontrollieren. Bei ihr schmollt er eher, als dass er ausrastet. Wenn er jedoch ausrastet, wird es fürchterlich und dann wird es auch gewalttätig. Zudem hat Ivan vorher und vermutlich auch parallel übrigens eine 11 Jahre lange Affäre mit der Frau seines Bruders. Das läuft so nebenbei.
Wer sind die Targaryens oder was? Ich check's nicht. Was ist da los? Das ist ja wirklich ja. Klischeehafteste.
Also, immerhin hast du gesagt 11 Jahre und dann kommt lange Affäre. Ich habe jetzt gesagt, kommt 11 Jahre alte Freundin oder so. Das hätte ja, würde auch niemanden mehr wundern.
Kannst noch aufatmen, Georg.
Oh Gott.
Allerdings geht aus dieser Affäre eine Tochter hervor. Die dürfte mittlerweile um die 60 Jahre alt sein. Gibt's auch noch. Nun, absehbarerweise scheitert die Ehe mit Karen, wer hätte das gedacht? 1987 verlässt Karen ihn und Karen ruft nun auch die Polizei, als er sie schlägt. Sein Bruder sagt dazu, when Ivan got violent, he got very violent. Also sie zieht aus und zieht zu ihren Eltern. Ivan ist daraufhin erwartungsgemäß fuchsteufelswild und das nicht nur einen Moment lang, sondern ziemlich dauerhaft über eine längere Periode aufgrund dieser Demütigung. Er ist außer sich. Das führt dazu, dass er schließlich unter anderem Feuer im Haus von Karens Eltern legt. Jetzt haben wir schon einige Merkmale zusammen von Leuten, die später mal richtig Furore machen. Feuer, Tiere. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Ivan ist jetzt also wieder allein. Am 13. Juli 1989 wird die Scheidung rechtskräftig. 6 Monate später verschwinden Menschen im Gebiet South West Wales. Und zwar nicht irgendwelche Menschen, sondern sogenannte Rucksacktouristen, Backpackers. Vielleicht ist euch die Rucksack-Backpacker-Szene in Australien noch ein Begriff. Die war zu dieser Zeit sehr, sehr stark, weil Australien für junge Menschen weltweit, also international, als großes, freies, unentdecktes Land galt. Also diese 80er Jahre, wo auch Filme liefen wie Crocodile Dundee und dieses Australien auch einen medialen Hype bekam, sind traditionell viele junge Menschen nach ihrem Schulabschluss vor Beginn des Studiums oder in ihrem Studium nach Australien gereist, um dort sehr günstig Urlaub zu machen. Das war eine Riesenindustrie. Es gab besonders in dem Ort King's Cross, das war so die Backpacker-Zentrale in Australien, wahnsinnig viele Hostels für junge Menschen, die da frei und fröhlich mit ihren Rucksäcken Australien bereisten, Rundreisen machten, durch die Gegend trampten. Ein Wahnsinnseinkommenszweig auch für Australien. Junge Leute, die dann auch arbeiteten, unterwegs so Work-and-Travel-mäßig auf irgendwelchen Obstplantagen unterwegs waren und wie das zu der Zeit üblich war, eben auch viel trampend unterwegs waren. Also es ist so, um das Ende des Jahres 89, 90, 6 Monate später nach der Scheidung verschwinden Menschen und jetzt geht es in eine Phase, in der australische Gastfreundschaft und australisches freies Leben auf seine bisher schwerste Probe gestellt werden wird. Am 30. Dezember 1989 werden James Gibson, 19 Jahre alt, und Deborah Everest, ebenfalls 19 Jahre alt, das letzte Mal gesehen. Das ist ein Paar aus Frankston, Victoria in Melbourne. Und die wollen an dem Tag, diesem 30. Dezember 89, 140 Kilometer weit nach Albury trampen, an die Grenze von New South Wales, Victoria liegt das. Am 25. Januar 1990 hat der britische Tramper Paul Onions ein Erlebnis. Das ist ein Typ, der will sich nach der Navy, bei der er gedient hat in Großbritannien und als beginnender einsteigender Klimaanlagenmechaniker in Australien erholen. Das ist ein pfiffiges Kerlchen, witziger Typ, reiselustig, abenteuerlustig, 24 Jahre alt. Australien ist so sein Traum. Der fährt mit dem Zug von Sydney zum Hume Highway. Der Hume Highway bewegt sich so zwischen Wald und Küste in New South Wales. Gleich einmal so diagonal runter. Langer, langer Highway. Von dort aus möchte er weiter nach Mildura trampen. Dieser Hume Highway ist ein Tramper-Hotspot. Da stehen immer wieder Tramper an der Straße und so auch er, weil die wissen, sie kommen immer von diesem King's Cross aus ganz gut nach Sydney und von Sydney ganz gut noch bis zum Hume Highway und ab dann gibt's keine Möglichkeit mehr Zug zu fahren, ab dann wird getrampt. Er trinkt etwas an einem Shop an der Straße, als er von einem Mann angesprochen wird. Das ist ein kräftiger Mann mit so einem Horseshoe-Bart, dunkle Haare, nicht allzu groß, der seinen Rucksack sieht und ihn fragt, ob er einen Lift braucht, ob er weiter will. Nimmt ihn mit und beginnt während der Fahrt rassistisch über chinesische Immigranten zu fluchen. Also anfangs ist er sehr freundlich und dann wird plötzlich die Stimmung kippen. Paul Onions wird das unangenehm. Der Fahrer wird immer aggressiver, fährt in eine einsame Gegend im Belenglo State Park. Der Belenglo State Park ist ein in den 1890er Jahren aufgeforsteter Pinienwald, so ein Kiefernwald. Riesiges Gelände, kann man tagelang drin unterwegs sein. Onions bekommt Angst. Der Fahrer fährt langsamer und schaut ständig in den Rückspiegel. Onions fragt, warum er das denn tut. Ach, sagt er, der wollte ein paar Kassetten unter dem Sitz vorholen, um Musik zu machen. Dafür müsste er links ranfahren. Linksverkehr halt, ne? Ich hatte erst im Skript stehen, dafür muss er rechts ranfahren. Dann fiel mir auf, in Australien ist ja Linksverkehr, das ist ja Quatsch, ne?
Ich hätte jetzt also nicht gewusst, ob da Links- oder Rechtsverkehr ist.
Ich habe sie gegoogelt und dann wusste ich es. Irgendwie kam es mir komisch vor, jedenfalls fährt dieser Fahrer ran, steigt aus, sieht unter dem Fahrersitz nach und aus irgendeinem Impuls heraus steigt Paul Onions aus. der Fahrer sieht das und sagt, wo ist das Problem? Und Paul Onion sagt, naja, ist kein Problem, steigt wieder ein, fährt weiter mit, das Spiel wiederholt sich. Der Fahrer will eine weitere Kassette unter dem Sitz hervorholen und wieder rechts ranfahren, es ist tagsüber. Dieses Mal zieht der Mann aber einen Revolver unter dem Sitz hervor und zielt auf Paul Onions. Der sagt, versucht ihn zu beruhigen, sagt, hey, hey, mate, ne, cool bleiben, irgendwie, alles gut. Und sieht, wie der Fahrer unter dem Sitz ein Seil hervorzieht. Dazu braucht er ein bisschen mehr Zeit. Die nutzt Paul Onions geistesgegenwärtig, springt aus dem Auto, rennt auf die Straße und versucht in Panik mehrere Autos anzuhalten, die allerdings alle schnurstracks an ihm vorbeifahren. Obwohl sie sehen, was da am hellen Tag draußen passiert und dass da ein Mann mit einem Hausschuhbart auf ihn zielt. Also der steht auf der Straße, fuchtelt, die Autos fahren weiter, niemand nimmt ihn mit. In der Zeit holt der Fahrer ihn ein, packt ihn, ringt ihn zu Boden. Und Paul ist klar, wenn er jetzt mit ihm wieder ins Auto muss, dann war's das. Er reißt sich los, weil er komme, was wolle, das nächste Auto anhalten will. Und zwar, indem er vors Auto springt. Er wirft sich vor das nächste Auto. In diesem Auto sitzt Joanne Barry. Die muss jetzt zwangsläufig bremsen, um ihn nicht überzufahren. Er springt in das Auto rein, in dem schon ihre Schwester und ihre 5 Kinder sitzen. Die schreien, raus aus dem Auto, raus aus dem Auto. Er schreit, lasst mich rein, der schießt, der schießt, der schießt, der hat eine Waffe. Und so nehmen sie ihn schließlich mit. Er sieht, als er sich umguckt noch, wie der Fahrer gewillt gestikulierend hinter diesem Auto herfuchtelt. Die fahren jetzt in höchster Aufregung zur Polizei. Blöderweise hat sich in dieser ganzen Panik niemand das Nummernschild gemerkt. Die melden das bei der Polizei. Die Information bleibt auch zunächst dort in der lokalen Polizeistation und wird sorgfältig zu den Akten gelegt. Am 20. Januar 1991, also so ungefähr ein Jahr später, wird die 20-jährige Simone Schmiedl, Backpackerin aus Deutschland, ein letztes Mal lebend gesehen in Liverpool, westlich von Sydney. Sie ist auf dem Weg nach Melbourne und möchte dorthin trampen, um ihre Mutter in Melbourne zu treffen. Am 26. Dezember 1991 verschwinden spurlos das deutsche Backpacker-Touristenpaar Gabor Kurt Neugebauer 21 und Anja Habschi 20. Sie werden das letzte Mal lebend in King's Cross, diesem Backpacker-Mekka, gesehen, als sie sich auf den Weg über Sydney nach Darwin machen wollen, trampend. Am 18. April 1992 trampen die britischen Backpacker Caroline Clark und Joanne Walters, 21 und 22 Jahre alt, von King's Cross los. Die beiden jungen Britinnen haben sich in King's Cross in einem Hostel kennengelernt und wollen ihre Australien-Rundreise von dort gemeinsam fortsetzen. Jeder Kontakt zu ihren Familien bricht von diesem Tag an ab. Bis dato haben die beiden wöchentlich Postkarten an ihre Familien geschrieben, wo sie gerade sind, Reiseberichte und auch wöchentlich angerufen. Am 19. September 1992 entdecken zwei Jogger im Belengalo State Forest, der sich an dem Hume Highway entlangzieht, etwas abseits des Weges eine Leiche. Die herbeigerufenen Beamten finden 30 Meter entfernt eine zweite Leiche. Es handelt sich um die seit nunmehr 5 Monaten vermissten britischen Rucksacktouristin Caroline Clark und Joanne Walters, die unterwegs waren, um zu reisen und als Erntehelferinnen Jobs zu machen. Clark hat 10 Schusswunden im Kopf, Walters 10 Stichwunden. Patronenhülsen einer halbautomatischen Winchester Ruger Kaliber 10-22 werden gefunden. Ein Kriminalpsychologe vermutet, dass es sich eventuell um 2 Mörder handeln könne, aufgrund der unterschiedlichen Tötungsarten.
So komisch, ne? Also eine 10-mal in den Kopf geschossen und die andere null Schüsse, sondern erstochen stattdessen. Ne? Mhm. Man sollte ja meinen, dass man die einfachste Art und Weise wählt, jemanden zu töten und beiden einen Schuss verpasst.
Ja, das wundert die auch. Was die allerdings klar haben sofort, ist, der Täter muss außerordentlich ortskundig sein. Also der muss sich in diesen Wäldern sehr, sehr gut auskennen. Der Fall ruht ein Jahr lang. Die Ermittler kommen nicht wirklich weiter. Bis Bruce Pryor, das ist ein Journalist, den das nicht loslässt, auf der Suche nach weiteren Beweisen zwei weitere Leichen findet. Am 5. Oktober 1993 findet Bruce Pryor Deborah Everest und ihren Freund James Gibson aus Melbourne. Everest wurden Schädel und Kiefer gebrochen. Sie hat Stichwunden und Spuren von Erhängen. Gibson weist 8 Stichwunden auf. Die skelettierten Leichen der 19-Jährigen sind schwer zu untersuchen. Ihr Schädel ist zertrümmert, sie hatte mindestens eine Stichwunde, das kann man noch an den Frakturen der Knochen erkennen, jedoch nicht, wann das geschah. Man nimmt nun an, dass die beiden zum gleichen Zeitpunkt umgebracht wurden. Die Untersuchung der Knochen ergibt, dass ihm mehrere Stichwunden zugefügt worden waren. Eines der beiden Opfer, so wird festgestellt, sollte zweifelsfrei enthauptet werden, was jedoch nicht gelungen ist offenbar. Bei der Identifizierung von James hilft allein sein Hut, der in dem Grab gefunden wird. An diesem Hut war eine Brosche befestigt. Aufgrund dieser Brosche konnten seine Eltern ihn identifizieren. Der Fund geht durch die Presse. Die Polizei erhält nun mehrere Anrufe von Leuten, die Dinge gesehen haben wollen. Zum Beispiel den Anruf eines Alex Milat, der angibt, ein Auto mit den entführten britischen Frauen gesehen zu haben. Die Familie Milat wird genauer unter die Lupe genommen. Trotz des schlechten Rufs der Familie gibt es keine konkreten Anhaltspunkte, einen der Milats mit den Morden in Verbindung zu bringen. Vom 7. bis 9. Oktober 1993 sucht die Polizei nach weiteren Leichen im Belangelo State Forest. NSW Police Superintendent Clive Small leitet die größte Mordermittlung der australischen Geschichte. Die Task Force R wird aufgestellt. 51 Ermittler arbeiten an den Fällen. Es wird groß gesucht. 300 Polizisten durchkämmen die Wälder. Am 8. Oktober in dieser Phase, nach forensischen Untersuchungen, geht die Polizei nun davon aus, dass die 4 Opfer vermutlich von dem oder den gleichen Tätern umgebracht wurden. Alle Leichen weisen Stichwunden auf. Am 1. November 1993 findet die Polizei einen 5. Körper im Wald, etwa 5 Kilometer von den anderen entfernt. Später wird sie identifiziert als die deutsche Simone Schmiedl, getötet durch zahlreiche Messerstiche. Am 4. November 1993 findet man den deutschen Gabor Neugebauer, getötet durch 6 Schüsse in den Kopf und scheinbar, wie Clark auch, als Zielscheibe missbraucht. Das sehen die mittlerweile, dass da jemand Schießübungen gemacht hat. Er wird als einziger nicht liegend, sondern an einen Baum gelehnt gefunden. Alle anderen weisen sehr ähnliche Positionen auf. Das sind alle, ne, da Georg, da sind sie wieder, die Shallow Graves, von denen wir immer wieder lesen und hören.
Wie immer so besessen sind, die ganzen englischsprachigen Podcasts.
Richtig, das Shallow Grave, das flache Grab kommt immer vor und bis auf diesen Gabor liegen auch alle nur mit so Laub und Kiefernadeln bedeckt, ganz flach, lose zugedeckt. Sie liegen alle dekoriert, also alle auf dem Bauch, mit den Händen gefesselt. Sie liegen auch alle bei allen sind auch Kleidungsstücke und Gegenstände um sie herum drapiert und positioniert. Die Anja Habschied ist geköpft worden. Und hat auch Schuss und Stichwunden.
Nach dem Tod.
Das wissen wir nicht so genau, weil es nicht mehr genau festgestellt werden kann. Okay. Die beiden liegen 80 Meter voneinander entfernt und etwa einen Kilometer östlich entfernt vom Fundort der Simone Schmiedl. Also es zieht sich über, könnt ihr euch vorstellen, ein großes Terrain hin mit den Fundorten. Also alle diese sieben Opfer werden in einem Umkreis von 3,5 Kilometern rund um diesen Kiefernwald am Rande des Hume Highways gefunden. Auffindesituation, Verletzungen ähnlich, lose vergraben, vermutlich, und da ist vielleicht eine Begründung für ein Shallow Grave da, damit der Täter sie später wiederfinden kann, um weiter zu agieren, um sich an seinen Taten zu berauschen oder zu gucken, was er da, ne, nochmal hinzufahren. Das glauben die Ermittler unter anderem auch deswegen, weil Walters Leiche und Clarks Leiche, die recht eng beieinander lagen, daneben liegen viele Bierdosen, viele Kippen. Sie finden Hülsen einer 22er Ruger. Offenbar kam der Täter oder die Täter wieder, um sich zu erinnern. Und jetzt geht die Ermittlungsidee schon Richtung Psychopathie, Sadismus. Da ist jemand nicht ganz sauber im Oberstübchen, da ist richtig was los. Ganz am Rande ist es ein Wunder, dass sie überhaupt gefunden wurden, denn in dieser Gegend kann man wirklich gut verschwinden. Am 5. November 1993 wird die Belohnung für Hinweise von $100.000 auf $500.000 erhöht, die bis dahin höchste ausgesetzte Prämie für Informationen zu Kapitalverbrechen. Wir erinnern uns nochmal an den Briten Paul Onions, der entkommen ist und eine Aussage gemacht hat, die zu den Akten gelegt wurde. Der ist jetzt 26 und erfährt von den Mordfällen aus der Zeitung. 4 Jahre zuvor, 1990, war er selbst als Rucksacktourist in Australien unterwegs. Er könnte eine Täterbeschreibung geben. Er ruft an, ne? Seine Aussage geht wieder unter bei der australischen Polizei, weil es so, so viele Hinweise gibt auf einen möglichen Täter. Die beim Opfer Neugebauer gefundenen Patronenhülsen bestätigen den Verdacht auf einen Serienkiller. Ballistiker finden heraus, dass er mit demselben Gewehr wie zuvor Caroline Clark erschossen wurde. Es keimt der Verdacht auf, dass der Mörder Schießübungen an Menschen durchführte. Und dieser Aspekt der Schießübungen passt nun wieder zum Lieblingshobby der Familie Milat. Man durchleuchtet die Familie ein zweites Mal und geht davon aus, dass die Brüder in entlegenen Gegenden Schießübungen durchführen und eine große Solidarität untereinander in der Familie herrscht. Die Brüder haben auch ein Stück Land in der Nähe des Belangalo State Forest. Zu mehreren Brüdern liegen Vorstrafen vor. Richard Milat ist waffennah, benutzt auch falsche Namen. Wilbur Milat hat schon ein paar Gefängnisstrafen verbüßt und eine Leidenschaft für Schießübungen. Ivan Milats Records kennen wir und hat Gefängnisstrafen abgesessen, das ist ja dokumentiert. Eine ganz entscheidende Aussage macht jetzt auch Ivan Milats Ex-Frau. Die beschreibt ihn als Control-Freak und eine 23 Jahre alte Akte über Ivan Milat bringt die Entführung und Vergewaltigung aus dem Jahre 1971 wieder ans Licht. Die Kriminalbeamten sehen nun durchaus Parallelen zu den Morden. Zusätzlich hat Ivan Milat zu den Tatzeiten kein Alibi.
Die Polizei. Kennen die Tatzeiten?
Ja, zumindest zu den Zeiträumen kein Alibi, das stattgefunden haben muss, ne? Die Polizei kann den mittlerweile verkauften Geländewagen von ihm ausfindig machen und findet im Inneren des Wagens Patronen der Tatwaffe.
Cleverer Typ.
Ja, auch übergibt plötzlich Alex Melat der Polizei den Rucksack von Simone Schmiedl und sagt, sein Bruder hat ihm den geschenkt. Endlich wird nun auch die Aussage von Paul Onions wiedergefunden und er kann angerufen werden, vernommen werden und Ivan Milat als Täter eindeutig identifizieren. Das gibt nun der Polizei die Chance, Am 22. Mai 1994 Milad vorerst wegen Entführung von Paul Onions festzunehmen. Wegen Entführung und Bedrohung mit Waffengewalt. Er ist also jetzt festgenommen. Bei der Durchsuchung seines Hauses in Eagle Vale, das ist ein Vorort von Liverpool, finden sie weitere Campingutensilien der toten Touristen. Sie finden auch ein Foto, auf dem Milads Freundin ein T-Shirt von Caroline Clark trägt, sowie jede Menge Feuerwaffen, Jagdmesser. Die ballistischen Untersuchungen ergeben, die Tatwaffe gehört Ivan Milad. Die finden die Waffe übrigens in zerteilt versteckt in einer Wand. Am 31. Mai 1994 wird Ivan Milad wegen Mordes an den 7 Rucksacktouristen angeklagt. Am 12. Dezember 1994 wird das Verfahren eingeleitet. Am 25. März 1996 steht die Jury und ist zugelassen.
Ja, ist halt, also, die würden ja vermutlich, ich meine, ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt DNA ging gerade so los, die hätten ja nicht viel gehabt, hätte er nicht die Andenken behalten und verschenkt und die Patronen und Patronenhülsen plus die Waffe aufbewahrt, ne? Ja. Also wenn er einfach nur diesen Scheiß weggeschmissen hätte, dann hätten die vermutlich sehr, sehr, also was hätten sie sonst gehabt? Der schießt gerne, ja, und das machen vermutlich Millionen andere Menschen auch. Das reicht noch nicht mal, um einen Prozess zu eröffnen, ne?
Ja.
Dann die Aussage von irgendeinem Briten, ja, mich hat damals ein Typ, von dessen Kennzeichen ich nicht kenne, bedroht, interessiert auch keinen. Und diese Vergewaltigungsanklage wurde ja fallen gelassen, ne?
Genau.
Also da, die hätten ja nichts gehabt, wenn der nicht, wenn sie nicht das Glück gehabt hätten, dass der sich so unfassbar dumm angestellt hat.
Und zwar aus diesem Bedürfnis heraus, Trophäen mitzunehmen.
Haben wir viele Serienmörder, ne?
Ich wollte gerade sagen, man muss mal gucken, wie viele erwischt werden, einfach nur, weil sie so Trophäen oder irgendwie noch irgendeinen Hinweis.
Und dann noch verschenken, so diese besondere Perversion dabei, ne? Das gibt's ja auch recht viele, die dann irgendwie eine Halskette verschenken oder eine Uhr oder sowas, wo dann nachher festgestellt wird, ja, die gehört einem der Opfer.
Aber kann man das dann eigentlich schon als Zeichen deuten? Nicht nur, dass die ein bisschen bekloppt in der Birne sind, sondern dass die eigentlich sowieso schon wissen, irgendwann werde ich geschnappt und ich lande im Knast? Also,
ich glaube, dieses Trophäensammeln findet auf psychiatrischer Ebene statt, um sowas wie eine Trophäe schon sagt, das habe ich geschafft, das war meine Tat, das ist das, was mich daran erinnert.
Und dann darfst du halt nicht vergessen, also gerade bei Serienkillern, die erfolgreich sind, der hat ja mindestens 7 Leute getötet. Mhm. Und das ist ja nur eine Zeitspanne gewesen von, glaube ich, 4, 5 Jahren, ne? Ende der 80er, 3 Jahre sogar nur. Ja. 89 bis 92 oder so.
Ja.
Und da war er schon über 40. Das ist eigentlich auch relativ alt für einen Anfang bei einem Serienmörder. Also wer weiß, wie viele der noch auf dem Gewissen hat.
Oh ja.
Und das sind ja Leute, die bis dahin immer denken, mich kriegt ja keiner, weil sie bisher noch niemand bekommen hat bei ihren mindestens 7 Morden.
Was, Georg? Ne? Vollkommen richtig. Die Allmachtsfantasien natürlich noch mehr befeuert. Das heißt, also,
was soll mir schon passieren?
Genau.
Die haben mich nie gekriegt.
Ja. Bei diesem Prozess, also ihr könnt euch vorstellen, die Verwandten, die Familien dieser 7 Leute sind alle anwesend, die werden auch gut betreut da, sagen das auch später, dass die so dankbar sind den australischen Behörden, wie die damit umgegangen sind. Am 27.07. wird zur großen Freude 1995 Ivan Milad für schuldig gesprochen in 8 Punkten, 7 Morde und ein Kidnapping. Er bestreitet die Taten. Also streitet alles ab und wird von der Jury 12-köpfig zu 7-mal lebenslänglich plus 18 Jahren ohne Möglichkeit zur Bewährung verurteilt. Am 26. Januar 2010 schneidet sich Milad mit Hilfe eines Plastikmessers im Knast einen kleinen Finger ab, um den.
Da muss man aber Geduld haben, ne?
Um dem obersten Gerichtshof zuzuschicken, weil er gerne möchte, dass sein Fall nochmal aufgerollt wird, weil er findet, er war das nicht.
Und das funktioniert mit abgeschnittenen Fingern.
Ja, falscher Finger. Beim Ringfinger hätten sie ja gesagt, kleiner Finger, sorry, können wir nicht machen.
Was ich einigermaßen heiter finde an der Stelle, er wird unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen ins Goulburn-Krankenhaus gebracht. Die kriegen den Finger nicht wieder angenäht und bringen ihn einfach wieder zurück. Und sitzt da halt mit 9 Fingern. Nichts erreicht. Das ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Vorher hat er schon Rasierklingen geschluckt, Heftklammern geschluckt, metallische Sachen geschluckt, um auf sich aufmerksam zu machen. 2011 macht er dann nochmal einen Hungerstreik, also isst, magert 25 Kilo ab über mehrere Wochen, weil er gerne eine PlayStation hätte.
Ja gut.
Ja gut, wenn das jetzt eine PS5 wäre, könnte ich ein Stück weit verstehen, ne? Nicht leicht zu kriegen, das Ding.
Ja. Also er verliert 25 Kilogramm.
In welchem Jahr will er die PlayStation?
2011.
Hat er sie bekommen?
Nein, natürlich nicht. Es gibt dazu ein Interview mit dem Leiter des Gefängnisses, der sagt, es gibt überhaupt keinen einzigen Knacki, der eine PlayStation hat. Warum ausgerechnet der schlimmste Mörder, den Australien je gesehen hat, das leuchtet ihm nicht ein. Also da war da recht
Was knapp. Was da für ein Bohai gegeben hätte, wenn er eine PlayStation bekommen hätte.
Ja. Nun, im Mai 2019.
Ich hätte dem eine PlayStation gegeben, aber keinen Fernseher.
Oder kein Spiel
oder
kein
Controller.
Oder kein Controller.
Ja.
Ja.
Kannst du mal gucken, wie du aus einer Seifenbox einen Controller baust, Ivan.
Ja.
Crazy.
2019 wird bei ihm Speiseröhren- und Magenkrebs diagnostiziert. Daran stirbt er Ende Oktober 2019 im Long Bay Correctional Center in Malabar. Das ist ein Stadtteil von Sydney. Ein Bruder von Milad sagt in einem späteren Interview, er glaube, Georg, da hat er nicht angefangen, erst 1989. Er glaubt, dass es noch weitere Opfer gibt. Mhm. Das ist durchaus nicht ausgeschlossen. Es gibt bislang 6 weitere Vermisstenfälle, alles Backpacker, junge Leute aus den Jahren 78 bis 80 sind es 6. Bisher steht nur fest,
vor allen Dingen, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, vor allen Dingen ist es ja auch durchaus möglich, dass da noch Fälle dabei sind, die gar nicht als Backpacker dokumentiert sind. Ne?
Genau.
Weil das kann ja auch durchaus sein, dass da Leute an den Straßen unterwegs waren, die irgendwo abgehauen sind oder gerade, keine Ahnung was, von zu Hause rausgeflogen oder so, dass das in dem Fall fast die Hälfte seiner Opfer deutsche Touristen waren.
Ja.
Das ist ja schon sehr, und dann noch 2 britische. Das ist ja schon eher ungewöhnlich. Ja, das ist wirklich gut, kann wirklich gut sein, ne?
Also 2010 wurden auch wieder Überreste einer weiblichen Person im Belenglo State Forest entdeckt. Die Polizei geht zu der Zeit davon aus, dass es eine Europäerin ist und möglicherweise Opfer eines Verwandten von Milad.
Sind sie denn sicher Gewaltverbrechen? Weil kann ja auch sein in diesem Riesengebiet, dass da irgendjemand, keine Ahnung,
also
im Fall verhungert.
Kann halt auch alles immer sein, aber der eins ist klar, sein Großneffe, der 17-jährige David Ochtaloni, sein Großneffe Matthew Milad hat im November 2010 den 17-jährigen David Ochtaloni mit Hilfe eines weiteren Komplizen in der gleichen Gegend mit einer Axt getötet, mit der Aussage der Vorgericht dann später, das ist, was die Milads tun.
Ja.
Also ein
der Apfel fällt nicht weit, ne?
Armungstat. Ja, dieser Serienmörder Ivan Milad gemeinsam mit dem Serienmörder Bradley John Murdoch haben übrigens als Inspiration dann für den australischen Thriller Wolf's Creek aus dem Jahr 2005 gedient.
Ich glaube, der ist nicht schlecht. Es gibt einen australischen Film über so einen Serienmörder irgendwie im Outback oder so. Ich meine, der wäre recht gut.
Ja.
Vielleicht vertue ich mich da gerade aber auch.
2016 gab es dann auch eine gleichnamige Fernsehserie dazu. Also das wird oft durcheinander geschmissen. Ich habe die beide nicht gesehen. Was ich nochmal gesehen habe, aber das wäre jetzt eine weitere Folge. Es gibt bei RTL Crime die Doku von 2021, Ivan Milad, der Rucksackmörder. Da rollen die nochmal auf, wer noch alles vermisst wurde, und zwar von den 70er Jahren an. Das führt jetzt sehr, sehr weit und ist alles auch nicht belegt und belegbar. Ivan Milad hat bis zu seinem Tod behauptet, er hätte nichts damit zu tun und keinen einzigen Mord zugegeben.
Was eine miese Sau. Normalerweise würde man immer denken, wenn man so als Kind so Gewalt erfährt, ne, und man wird geschlagen, bis einem die Knochen brechen und dass man dann selber sagt, okay, Gewalt ist jetzt nicht so mein Ding für die Zukunft meines Lebens. Aber
ja.
Nee, hat damit überhaupt nichts zu tun. Die können trotzdem noch gewalttätiger werden. Unglaublich.
Ja, aber das ist doch auch immer dieses Problem mit Gewalt erzeugt Gewalt, ne? Nicht bei jedem, aber fast jeder, der so ein Täter wird, hat eine Gewaltvergangenheit. Also an ihm ist irgendwie Gewalt ausgeübt worden, ne?
Ja.
Auch was Leute betrifft, die so Gewalt oder sexuelle Gewalt an Kindern begehen. Die meisten davon sind selber ehemalige Opfer. Und das ist das Traurige daran eigentlich, das Fürchterliche daran. Dass du dir eigentlich denkst, du, natürlich, klar, wir machen einen Verbrechenspodcast. Das heißt, die Geschichten, die wir hören, sind Geschichten von Verbrechen. Aber jedes Mal, wenn Alice irgendwie die ersten 5 Minuten geredet hat, denkst du dir so ein bisschen so, irgendwie hatte der nie eine Chance, ne? Also der hatte nie eine Chance, dass ein vernünftiges Leben dabei rauskommt. Ja. Bestenfalls eins, wo er niemandem außer sich selbst irgendwas antut und wo er irgendwie über die Runden kommt, ohne Dritte zu verletzen oder irgendwie zu beschädigen. Aber dass da bestenfalls jemand rauskommt, der vielleicht irgendwie mit Mühe und Not seine 7 Sachen beieinander halten kann und vielleicht nicht drogen- oder suchtabhängig wird und vielleicht irgendwie am Leben bleibt, das ist der Best Case.
Ja, das FBI zum Beispiel hat so ein Hochrisikoregister erstellt, das sind 13 Punkte, zur Einschätzung der familiären Hintergründe bei Kapitalverbrechern. Mhm. Und das sind 13 Punkte, die fangen, also der erste Punkt ist immer Alkoholmissbrauch, zweitens Drogenmissbrauch, drittens psychiatrische Geschichte in der Familie.
Weil das eigentlich ein Punkt ist, ne? Alkohol- und Drogenmissbrauch, oder?
Es macht unterschiedliche Sachen. Also Alkohol ist, kannst als Alkoholiker irgendwie auch super alt werden und gut, super nice sein. Also, aber.
Ich meine einfach nur, weil Alkohol auch einfach eine Droge ist, ne?
Ja. Ja, wird da echt unterschieden. Mhm. Ist auch interessant, kann man sich auch mal politisch angucken.
Ja, vielleicht auch, weil man Alkoholiker sein kann, ohne damit unmittelbar in eine sehr hohe Gefahr zu geraten, kriminell zu sein. Das ist ja sehr schwer möglich, wenn man harte Drogen nimmt. Da ist es ja sehr gut, sehr wahrscheinlich, gerade in den USA zum Beispiel, dass man die ein oder andere Vorstrafe alleine durch seine Sucht schon hat, ne?
Ja, und hier geht es eher um die Charakteristika der Familie. Also wird in der Familie stark getrunken, werden in der Familie Drogen genommen. Psychiatrische Geschichte der Familie, gibt es eine kriminelle Geschichte, ist ein Punkt. Gibt es sexuelle Probleme in der Familie? Gibt es körperliche Gewalt? Gibt es psychologische Gewalt? 8. und 9. Punkt sind dominante Vaterfigur mit schlechter Beziehung zum Vater oder zu einer männlichen Vorbildfigur. Die negative, 10. Punkt negative Beziehung mit sowohl leiblicher Mutter oder Adoptivmutter. Der 11. Punkt ist unfair behandelt werden, wieder und wieder. 12. Kopftrauma, also gab es eine Kopfverletzung, ist ein Punkt.
Irre, ne?
Doll vom Baum gefallen.
Das haben viele, also ich meine, das haben ja auch viele Menschen, die dann nicht zu Serienmördern werden.
Genau, und der 13. Punkt ist formuliert als Demon Seed, also sozusagen eine Teufelssaat, etwas immer, was immer wieder in das Kind eingepflanzt wird, wie was ist. Und auf dieser Skala erreicht unser Ivan Milat 77% von 100. Und ist damit auch im Hochrisikobereich familiär. Das hätten wir uns jetzt auch so denken können. Wer sich für diese Kindheit nochmal sehr interessiert, Born Killers ist ein Buch von Christopher Barry Dee und Stephen Morris. Die haben Kindheiten von Serienmördern angeguckt, speziell. Sehr, sehr spannend. Es gibt, was Ivan Milat diesen Fall angeht, ein Buch von seinem Bruder Boris, der von der Familie verstoßen wurde, weil er geredet hat. Ein ganz weicher Mann, in der gleichen Familie aufgewachsen, ganz anderer Typ, weint bis heute heiße Tränen um all diese Opfer und sagt, das ist so schlimm, der kann bis heute nicht drüber reden. Sins of a Brother heißt das Buch, was er geschrieben hat, und er hat das offen gemacht, um das loszukriegen, was da in der Familie los war. Die anderen Milats haben alle auch nochmal Interviews gegeben, kann man sich auch nochmal angucken. Da ist wirklich einiges dabei, da wird einem vieles geben.
Gruselig.
Ja, bei solchen, also gerade bei so, wenn so Geschwister dann ganz anders werden, und es ist immer auch diese Frage, hat das, oder inwiefern hat das Elternhaus oder das Aufwachsen dann immer damit was zu tun, oder ist das alles zufällig oder so? Ist immer so, finde ich, also es gibt, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt,
haben wir schon drüber gesprochen, ich weiß, welchen du meinst.
Ja, ja. Let's talk about Kevin oder so. Ja. Wie heißt er denn nochmal?
We have to talk about Kevin.
We have to talk about Kevin? Ja. Ja. Ist er so? Nee. Guck mal gerade. Doch, we have to.
Das?
We Need to Talk About Kevin heißt er, ja. Wo die Mutter, wo es um die Eltern eines Amokläuferkindes geht. Mhm. Und quasi, wie gezeigt wird, was das für Auswirkungen hat auf die Angehörigen, wenn jemand Menschen umbringt, sozusagen. Und ja, finde ich einfach, haben wir ja schon tatsächlich drüber geredet, aber finde ich immer interessant zu sehen. Weil man kann's, es ist halt immer so bei so Amokläufern oder bei Psychopathen oder Mördern, also man kann es halt, das ist, glaube ich, so immer das crazy Ding, man kann es halt nie so 100% erklären, weil es immer auch Gegenbeispiele gibt für Leute, die es noch schlimmer haben oder in noch schlimmeren Situationen groß geworden sind, die eben nicht Psychopathen oder Mörder geworden sind.
Ja, aber ich glaube, die einfachste Art und Weise, sich das vorzustellen, ist wie wenn du Risikofaktoren für eine Krankheit hast. Mhm. Ja, wenn du zum Beispiel Risikofaktoren für, sagen wir mal, Lungenkrebs hast.
Ich verstehe schon, ja.
Und wenn jemand halt alle Checkboxen erfüllt, um Hochrisikopatient zu sein, dann heißt es immer noch nicht, dass er daran erkrankt, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt viel höher als bei jemandem, bei dem nichts davon zutrifft. Und so hast du dann halt auch vermutlich, wenn alle Punkte zutreffen, dann hast du vielleicht eine 1 zu 100 Wahrscheinlichkeit, dass einer davon tatsächlich, oder weniger sogar, vermutlich 1 zu 1000 oder 10.000, dass einer davon zu einem Schwerverbrecher inklusive Mord wird. Und beim Rest richtet sich das gegen einen selbst. Also ich denke mal, ganz, 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 ganz viele von den Faktoren, das merkt man auch bei diesen Spree-Killern, ne? Also Spree-Killer ist ja sowas wie Schulamoklauf oder so, ne? Dass ganz, ganz viele von den Faktoren, die bei anderen ausschließlich zum Suizid führen, bei solchen Tätern zu so einer Art erweiterten Suizid führen. Also erst töte ich andere und dabei entweder mich selbst oder lass mich von der Polizei töten und so weiter und so fort. Und das darf man halt auch nicht vergessen, ne? Dass wir behandeln hier immer nur die Fälle, wo es zu einem Verbrechen an anderen kommt, also wo es zu einem Verbrechen kommt. Der viel, viel häufigere Fall ist, dass die Leute sich suizidieren oder es zumindest versuchen oder halt ein sehr, sehr destruktives Verhalten gegenüber sich selbst, aber nicht gegenüber anderen an den Tag legen, was aber ja ganz ähnlich ist. Sie schaden auch Menschen, nur eben sich selbst in erster Linie halt, ne? Und ja, also es gibt halt welche, die dagegen vielleicht nicht immun sind, aber bei denen es eben nicht ausbricht in dieser Art und Weise. Und bei anderen hat vielleicht irgendwie, keine Ahnung, vielleicht finden wir irgendwann raus, woran es liegt. Vielleicht gibt es irgendeine bestimmte Kleinigkeit, die diesen Schalter dann endgültig umlegt. Dass es eben bei Ivan so gelaufen ist.
Das rauszukriegen. Also was ich auch nochmal spannend fand, Georg, dazu war, dass wenn du die andere Seite nimmst, die Leute, die sich die Fälle angucken, also entweder wir oder jetzt wirklich Leute vom Fach wie Forensiker, selbst die hartgesottensten Forensiker sagen, du steigst bei dieser, haben 30.000 Schwerstkriminelle angeguckt, psychiatrisch begutachtet, wie auch immer, und sagen, du steigst in diese tiefsten Tiefen rein und musst wirklich auf dich selber aufpassen. Und auch die, die schon alles gesehen haben, sind immer noch erschütterbar und sagen, wenn sie das nicht mehr sind, dann haben sie ein Problem.
Ja, da hast du deine Menschlichkeit verloren.
Ne? Ja. Aber auch zu wissen, wir können das gar nicht nachvollziehen, was so einen Täter treibt, Gott sei Dank. Hätten wir echt.
Was bei den Amis oft auffällt, wenn du die amerikanischen Selbstprofis hörst, die dehumanisieren immer sehr schnell die Täter. Die Täter sind dann immer alle Monster und Evil und Demon und so weiter und so fort. Also alles so nichtmenschliche Eigenschaften, die denen zugeordnet werden. Vielleicht, um es begreifbarer zu machen. Vielleicht, um besser Abstand zu gewinnen. Vielleicht, um sich sagen zu können, sowas könnte mir nicht passieren, denn ich bin ja kein Monster. Also mal abgesehen davon, dass es natürlich diesen Menschen auch nicht in Anführungsstrichen passiert. Die werden ja meistens nicht zu Tätern. Aber ja, weil es eben so unnachvollziehbar ist, ne?
Ja, krass. Krasser Fall, glaube ich, mit einer der härtesten, die wir bislang hatten. Mhm. Also einfach jetzt von der Art und Weise, was den Opfern so angetan wurde, klang das schon absolut.
Ja, auch die Art und Weise, wie das passiert ist. Ne? Du hast irgendwie Backpacker, alles junge Leute, alles so. Ich habe gerade überlegt, der hier Gabor Neugebauer und seine Freundin, die waren sind Jahrgang wie Jochen. Mhm. Haben nach dem Abi irgendwie sich gedacht, nach Australien, vermutlich haben sie etliche Freunde gehabt, die neidisch waren, weil sie kein Geld hatten, ihrerseits auch nach Australien so einen teuren Trip zu machen. Und dann kommen
sie. Wie ist man denn damals nach Australien gekommen, mit dem Schiff oder was?
Mit dem Flugzeug. Sie geflogen meist.
Gut teuer gewesen, glaube ich auch. Ich weiß nicht, wie es heutzutage aussieht.
Okay, es war eigentlich ein. Georg hat es gecheckt.
Naja, gut. Vor dem Gefühl am Ride.
Von dir brauche ich auch noch eine Trophäe.
Ich kann mal, wenn ich das nächste Mal, wenn ich das nächste Mal bei dir zu Besuch bin, dann hinterlasse ich dir eine Trophäe. Du weißt, was ich meine. Ja, so. Ja. Okay,
wieder
also.
Den Kreis schließen zu W20. Wo ist wieder das Klomittel her?
Aber halten wir doch mal fest.
Trophäen hinterlassen.
Diese Randgeschichte mit der PlayStation Hungerstreik im Knast. Die hat schon was, ne?
Ja, vor allen Dingen, weißt du, der war da ja über 60, ne? Oder 65 oder so. Der ist ja jetzt nicht so, als ob das irgendwie ein junger Mann gewesen wäre, der damit aufgewachsen ist und sagt, das möchte ich jetzt aber auch haben. Ich glaube, das ist bei unserem, den ich jetzt namentlich nicht nennen möchte, bei unserem Norweger der Fall, der damit aufgewachsen ist und dann gesagt hat, ich möchte auch sowas in meiner Zelle haben. Sondern einfach so völlig, völlig random. Ach, übrigens, Leute, ich will eine Playse. Eine PS3, bitte.
Das haben die jungen Leute doch jetzt so.
Das heißt bitte, gefälligst.
Jo. Ja, vielen Dank, Alice.
Vielen Dank, Alice, wieder für die tolle Recherche. Und
sehr
Jochen,
gerne.
Und Georg natürlich auch. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich diesen Podcast auch mit ein bisschen virtuellen Applaus supporten. steadyhq.com/vorn. Da bekommt ihr auch alle Folgen werbefrei. Gut, wir haben zurzeit eh nicht viel Werbung, aber theoretisch werbefrei. Und ja, schaut doch da mal rein, wenn ihr das die Arbeit hinter diesem Podcast supporten wollt. Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder mit einem neuen Fall. Ich freue mich drauf und sage danke Alice, danke Georg und danke Jochen.
Tschüss.